Letzten Sonntag haben wir bei diesem Festgottesdienst, ich denke, so etwas wahrgenommen von einer Bewegung, die zumindest hier auch in MV stattgefunden hat. Vor der Wende eine Gemeinde, zumindest bei den freien evangelischen Gemeinden, es gibt natürlich noch viele, viele andere zum Glück, aber inzwischen sind es 8 geworden. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wenn du dabei warst. Für mich war das ein faszinierender Tag, weil ich etwas gespürt habe, dass Gottes Geist Menschen in Bewegung bringt. Ja, zum Leben bringt, so wie diese Puppe vorhin. Dass da Leute rausgehen, ihr Land verlassen, hier nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen, um zum Beispiel Gemeinden zu gründen. Sie hätten auch was anderes tun können, Karriere machen in ihrem Job oder sonst etwas. Aber sie haben den Fokus darauf gerichtet, nein, sie wollen mithelfen, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Und klar ist, in jeder Bewegung, die stattfindet, braucht es Strukturen, braucht es Ordnungen, braucht es Menschen, die diese Bewegung mitleiten und mithelfen, dass sie weiter wachsen kann. Und das ist das, was wir eben auch in dem Text zumindest vielleicht wahrgenommen haben, dass Paulus als jemand mit Barnabas, der unterwegs war, dort im Mittelmeerraum auch eine Bewegung angestoßen hat mit den anderen Jüngern, dass er immer wieder für Ordnungen gesucht oder nach Ordnungen gesucht hat und Menschen eingesetzt hat. Menschen, die begabt waren, Menschen, die charakterlich integer waren und solche, die dann mitgeholfen haben, dass diese Bewegung mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht weitergeht. Wir starten also heute diesen Prozess der Ältestenwahl in diesem Jahr. Alle 5 Jahre kommt das vor. Und vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, ich bin kein Ältester, ich werde kein Ältester, also ich kann eigentlich den Gottesdienst jetzt verlassen. Natürlich, die Freiheit hast du, ja, du darfst aufstehen. Aber es könnte sein, dass du dich heute Morgen als ein Teil dieses Prozesses wahrnimmst und wahrnimmst, dass du eine wichtige Aufgabe in diesem Prozess hast. Welche musst du nachher entscheiden am Ende der Predigt? Wir blenden mal die erste Folie ein, denn in diesem Text, den wir gehört haben, ging es um einen Prozess, der da beschrieben wird. Da ist es nicht so, dass der Paulus da mal gerade reinschneit in die jeweilige Gemeinde und dann da guckt, welche Nase ihm passt und dann denjenigen und diejenigen eingesetzt hat als Leiter. Nein. Er hat genau geschaut mit den Leuten vor Ort. Es wurde nicht nur ausgewählt, es wurde nicht nur gewählt, sondern es wurde geistlich erkannt. In einem Prozess wurde etwas wahrgenommen, auch von höherer Seite. Wer sind diejenigen, die diese Aufgabe wahrnehmen? Ein erstes, dieser Prozess, dieser geistliche Prozess war wichtig, damit dauerhaft die gute Nachricht weitergegeben werden konnte. Der Text hier, den wir gehört haben aus Apostelgeschichte 14, ist eingerahmt davon, dass Menschen, also Paulus und Barnabas, evangelisiert haben. In Vers 21 heißt es, in Derbe verkündigten Paulus und Barnabas die gute Nachricht und konnten viele Jünger damit gewinnen. Und Vers 25, also am Ende des Textes, in Perge verkündigten sie das Wort Gottes und anschließend zogen sie zum Meer hinab nach Attalia. Was meint die Apostelgeschichte, wenn evangelisiert wurde? Was verstehst du unter evangelisieren oder unter dem Evangelium? Hast du da irgendwie ein Bild vor Augen? Hast du da irgendwelche Emotionen vor Augen? Evangelisieren heißt, eine gute Nachricht weitergeben. Keine Schreckensnachricht. Es geht um eine Botschaft, die eindringt in dein Herz und später in das Herz anderer Menschen. Es geht darum, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen durch Jesus Christus verkündigt wird, weitergegeben wird. Dass dieser Gott eben nicht sich zurückgezogen hat, damit die Puppe eben nicht tot am Boden liegt, sondern dass da Leben reinkommt, dass in dein Leben Leben, neues Leben reinkommt. Dafür ist dieser Jesus auf diese Erde gekommen. Vielleicht gibt es bei dir andere Formen der guten Nachrichten. Was würdest du als gute Nachricht empfinden? Vielleicht, dass du nach langer Suche endlich eine sinnvolle Arbeit gefunden hast. Ich habe die Woche jemanden gesprochen, der begeistert ist von seiner aktuellen Arbeit. Hier sitzt er. Vielleicht, dass ein Kind geboren wurde und du dieses neue Leben mit Freude wahrnimmst. Vielleicht aber auch die tiefe Erkenntnis, nachdem du eine Diagnose vom Arzt bekommen hast, dass dein Leben hier auf dieser Erde nicht begrenzt ist, sondern dass es da etwas anderes noch gibt, Hoffnung gibt. Das Evangelium hat ganz viele Facetten, aber es sind die Facetten, die uns emotional so berühren, dass sie eine Freude auslösen. Und wenn Paulus und Barnabas hier Älteste einsetzen, dann geht es ihm eben auch darum, dass diese gute Botschaft auch weiter verkündigt werden kann. Und dann heißt es hier in Vers 23, überall machten sie, also die beiden, den Jüngern Mut, ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Am Glauben festzuhalten. Was verstehst du unter am Glauben festhalten? Ich fand diese Woche ein ganz nettes Bild in einem Andachtsbuch zum Thema Glauben. Da war so geschildert, dass wir häufig Glauben so wie so einen Wassertank verstehen und dass wir darauf achten, dass der Wassertank möglichst gut gefüllt ist, sozusagen, dass ich dann die nächste Krise einigermaßen gut überwinden kann. Aber bei Vertrauen gegenüber Jesus, gegenüber Gott, geht es mehr darum, Vertrauen im Losgehen zu leben, sich aufzumachen. Vielleicht wie der Wind in den Segeln auf dem offenen Meer, ihn so zu erleben. Oder die Oase in der Wüste. Der Glaube wird uns mitten im Leben geschenkt. Wer Jesus nachfolgt, der hat eben nicht schon einen vollen Wassertank, sondern er lebt im ihm hinterhergehen, dass der Wind kommt, dass die Oase immer wieder gefunden wird, dass da immer wieder neue Kraft reinkommt. Und dann können wir auch das erleben, was Paulus und Barnabas auch benennen. Nach Gottes Plan werden wir durch große Not hindurch schließlich in das Reich Gottes gelangen. Ja, er verschweigt nicht, dass es da bittere Tage geben wird. Er verschweigt nicht, dass der Glaube uns auch in schwierigste Situationen hineinführen kann. Auch Leiter einer Gemeinde. Ja, da gibt es manchmal tiefe Krisen. Muss ich euch gar nicht erzählen. Ich glaube, jeder von uns im Raum könnte da einiges aufzählen. Natürlich würden wir immer nur gerne die guten Nachrichten hören. Aber Fakt ist auch, dass das Leben diese Herausforderungen kennt. Und dann gilt es eben, diesen Glauben nicht loszulassen. Festhalten daran, dass es diesen Gott gibt. Krisen und Niederlagen gehören dazu, Not auch. Und du wirst gehalten, wenn du weiter festhältst am Glauben. Und wer den Glauben loslässt, nun, der verliert die Quelle. Der verliert sozusagen diese Stromquelle, die uns weiter die Motivation gibt, nach vorne zu schauen. Und damit das Evangelium und auch das Vertrauen in Gott lebendig bleibt, braucht es Leiter, die das weitergeben. Ein zweiter Punkt, warum Leiter nicht nur ausgewählt werden, sondern geistlich erkannt werden, damit die richtigen Leiter gefunden werden. Bewegung und Strukturen gehören zusammen, das habe ich am Anfang schon deutlich gemacht. Man könnte auch sagen, Gemeindegründung und Gemeindeaufbau und Ältestenamt gehören zusammen. Paulus und Barnabas handeln also hier nicht einfach vorschnell. Sie wählen unter den Personen aus vor Ort, die sie kennenlernen, aber das ist kein Schnellschuss. Es heißt hier in Vers 23, in jeder Gemeinde ließen sie Älteste wählen, dann beteten sie und fasteten. Es ist interessant, die Bibelübersetzungen haben hier unterschiedlich. Einmal heißt es, dass sozusagen die Gemeinde die Ältesten wählten, so klingt es, Und mal heißt es, dass sie die eingesetzt haben. Man kann in den Griechischen tatsächlich beides erkennen und beides übersetzen. Und deswegen macht die eine Übersetzung das so und die andere so. Egal, es wird hier gewählt, ausgewählt. Und wer wird ausgewählt und wer wird auch bei uns nach den Sommerferien gewählt? Die sogenannten Presbyteroi. Presbyter kennen manche Kirchen in ihrem Sprachjargon. Für uns ist das irgendwie ein absolutes Fremdwort, aber das ist der griechische Begriff. Der kann zunächst mal meinen, ein alter Mann, ein erfahrener Mann. Und dann kann es aber auch die Aufgabe des Ältesten meinen, also ein spezielles Amt bezeichnen. Und bei dem Begriff geht es aber weniger um das Alter, ob er graue Haare hat oder nicht, sondern eher um die Frage, ob er Erfahrung hat oder nicht. Also, es geht darum, ob ein Mensch, eine Person im Glauben, in der Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus schon Erfahrungen gesammelt hat und diese Person auch schon bewiesen hat, dass sie festhalten kann am Glauben und dass sie nicht sofort umfällt. Und dass es nicht immer ein alter Mann sein muss, macht deutlich zum Beispiel, dass der Paulus den Timotheus ja auch als Leiter eingesetzt hat. Er war noch ein junger Mann, aber er war offensichtlich erfahren genug, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Es fällt auf, dass Älteste immer oft im Plural genutzt wird. Das macht deutlich, die Ältestenwahl verstehen wir bewusst als eine Wahl von mehreren Personen. Sie geschieht im Team, sodass gegenseitige Unterstützung stattfinden kann. Und nun heißt es, dass das Ganze von Beten und Fasten begleitet wird. Auch das macht deutlich, es ist ein Prozess. Es reicht also nicht aus, einfach ein bisschen Menschenkenntnis zu haben, um die richtigen Leute auszuwählen und dann einzusetzen. Es ist ein geistlicher Vorgang. Paulus und Barnabas sind sich bewusst, hier geht es um eine gewichtige Entscheidung. Und deswegen koppeln sie sich an eine höhere Autorität, die ihnen hilft, eben nicht nur die richtige Nase zu finden, nicht nur nach dem persönlichen Geschmack zu gehen oder wo man sagt, hey, den finde ich dufte oder die finde ich dufte, sondern zu gucken, was ist Gottes Wille an dieser Stelle. Und er macht damit deutlich, allein die Menschenkenntnis reicht nicht aus. Es ist wichtig, dass wir uns ankoppeln an eine höhere Autorität. Daher wird die Ältestenwahl uns auch in den nächsten Wochen begleiten. Das ist also nicht nur heute und morgen, sondern tatsächlich bis zum Sommer. Und weil auch hier vor Ort etwas Wichtiges geschieht, ich habe das angedeutet, es geht nicht nur um 5, 6 Monate, sondern um 5 Jahre, wie die Gemeinde geleitet wird. Und wir müssen uns vor Augen halten, Leiter leiten. Das ist ihre Aufgabe. Leiter haben Einfluss. Leiter treffen Entscheidungen für eine größere Gruppe. Leiter tragen Verantwortung. Und weil Menschen und hoffentlich Gottes Geist zu dieser Aufgabe freistellen, ist es wichtig, dass wir in diesem Prozess sorgfältig vorgehen und dass wir sie dann auch beauftragen und auch segnen. Wir merken vielleicht, dass es ein Miteinander von menschlichem Denken, menschlichen Handeln, aber zugleich auch von Gottes Impulsen, die wir dann hoffentlich im Gebet oder auch im Fasten erhalten. Da lade ich dich persönlich ein, in deinen persönlichen Gebetszeiten dafür einzustehen jetzt. Ich lade euch ein, auch in den Kleingruppen gezielt dafür zu beten, zu ringen, vielleicht auch darüber zu reden miteinander. Was verstehst du unter einer Ältestenaufgabe? Und es gibt eben noch einen anderen Grund, warum es ein wichtiger Vorgang ist, ein wichtiger Prozess, in den wir einsteigen. Älteste sollen die charakterlichen Voraussetzungen für ihr Amt mitbringen, damit sie das Vertrauen der Gemeinde, aber auch das Vertrauen in ihrem Umfeld haben. Es ist interessant, dass Paulus ja einiges in den unterschiedlichen Briefen im Neuen Testament dazu schreibt, welche charakterlichen Eigenschaften ein Ältester haben soll. Und interessant ist, dass da weniger die Kompetenzen aufgezählt wird. Er muss gut reden können, rhetorisch begabt sein. Er muss gut im Rechnen, im Schreiben sein. Er muss in seinem Job richtig gute Arbeit leisten. Nee, es geht mehr um Charaktereigenschaften. Also, wie lebt dieser Mensch? Ist er vertrauenswürdig? Beherrscht er sich? Liebt er das Gute? Also, wir merken mehr Charakter als Kompetenz. Ein drittes und letztes, warum es wichtig ist, dass es ein geistlicher Prozess ist, der ja nicht nur einfach auswählt, sondern auch angedockt an Gottes Willen geschieht. Das ist die Sache, dass den Leitern auch vertraut werden soll. Also damit man ihnen auch vertrauen kann, ist es ein wichtiger Prozess. Vers 23, in jeder Gemeinde ließen sie Älteste wählen, dann beteten sie und fasteten. So vertrauten sie die Gemeinden dem Herrn an, so vertrauten sie die Ältesten dem Herrn an, an denen diese nun glaubten. Also Paulus und Barnabas vertrauen die Gemeinde und ihre Leitung Gott an. Man könnte sagen, sie stellen sie unter den Schutzschirm Gottes. Sie selber ziehen dann irgendwann weg. Was macht das deutlich? Sie geben sozusagen diese Gemeinden frei. Vorher waren sie diejenigen, die die Impulse gesetzt haben, durch das Evangelium, durch das, was sie verkündigt haben. Manche Wunder haben sie auch vor Ort jeweils getan. Jetzt vertrauen sie die Ältesten und die Gemeinden Gott an. Was können wir daraus lernen? Wer eine Gemeinde oder Älteste Gott anvertraut, gibt sie ab, lässt los, vertraut, dass die Sache weitergeht. Was ist, wenn du ein Kind jemanden anderen anvertraust? Dann hast du das Vertrauen in diese Person, dass sie sich um dein Kind kümmert. Dann hast du das Vertrauen, dass sie den Schutz des Kindes voll im Blick hat. Dann hast du das Vertrauen, dass sie sich liebevoll um dein Kind kümmert. Und so haben Paulus und Barnabas das Vertrauen, dass das geschieht. Gott kümmert sich um die Sache. Sie haben also so viel Vertrauen, weil sie Gott mit ins Spiel hineingebracht haben. Und dann sind sie weitergezogen, nachdem sie das getan hat. So ist jeder auch in der Gemeinde wiederum eingeladen, einer Leitung auch Vertrauen zu schenken. Ohne das geht es nicht. Leiter leben davon, dass andere ihnen vertrauen. Und dass sie auch Entscheidungen akzeptieren, nicht alle. In den letzten 5 Jahren hatte ich zumindest immer wieder den Eindruck, dass da ein großes Vertrauen war. Und das wünsche ich mir auch für die nächsten 5 Jahre. Ja, nicht alles wurde sofort akzeptiert, was die Ältesten entschieden haben. Muss auch nicht immer, aber wichtig ist ja, dass es dadurch nicht zu irgendwelchen Irritationen kommt und sozusagen Leute, die nicht gewählt sind, da voll reinfunken und sagen, hey, ich muss jetzt mal hier mitbestimmen. Nein, das ist dann Aufgabe der Leiter. Und mit dem Vertrauen deswegen hier dieses Bild auch. Wir blenden nochmal das erste oder die letzte Folie ein, dann kann man das wieder besser erkennen. Wer schon mal in einen Bergen, also in den Bergen unterwegs war, der kennt das. Es gibt viele Wege, wo man sehr gut drauf laufen kann. Die sind easy, viele Leute laufen darauf und es ist alles sicher. Breite Wanderwege. Aber je anspruchsvoller das Gelände wird, desto wichtiger werden erfahrene Menschen sein. Zum Beispiel bei einer Gletscher- oder Hochtour. Da geht man nicht einfach los und sagt, mal sehen, ob wir da oben ankommen. Nein, da braucht es Leute, die die Gefahren einschätzen oder auch einschätzen können. Und die auch ruhig bleiben, wenn mal Nebel aufzieht oder irgendetwas anderes plötzlich passiert. Und oft sind dann die Teilnehmer durch ein Seil miteinander verbunden. Man spricht von einer Seilschaft. Interessant, der Bergführer oder die Bergführer nehmen das Laufen nicht ab. Die nehmen dir auch den Rucksack nicht ab. Den musst du alleine tragen. Aber der Bergführer hilft dir dabei, den richtigen Weg zu finden, den Kurs zu bestimmen. Und er hilft vor allen Dingen, am Ziel anzukommen. Es geht nicht darum, dass der Bergführer groß Applaus am Ende bekommt, sondern letztlich geht es darum, dass alle sicher ans Ziel kommen. Und das kann man vielleicht auch mit der Aufgabe des Ältesten vergleichen oder den Ältesten, dass sie, die Gemeinde, sicher am Ziel ankommt. In den nächsten Wochen wählen wir nicht einfach nur Funktionsträger. Wir suchen Menschen, die Gott bereits in unserer Mitte vorbereitet hat. Und deshalb brauchen wir offene Augen, deshalb brauchen wir Gebet, deshalb brauchen wir geistliche Aufmerksamkeit, denn Leiter werden nicht nur gewählt, sie werden geistlich erkannt.